Wir hatten ja bei der ganzen Zeltstadt das große Thema frei. Frei sein, frei leben, frei sich verschenken. Also jeder Tag war unter dem Thema frei sein geprägt. Mit frei sein leidenschaftlich unterwegs zu sein. Und dann stellt man natürlich fest, also so einfach mit frei sein ist das gar nicht. Wir sind da sehr komisch unterwegs. Wir sagen zwar, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei und dann, wenn ich selbst eingesperrt bin. Aber ich will euch was sagen, in meinen Gedanken bin ich eigentlich auch nicht frei. Nehmen wir mal an, Herbert kommt zu mir und sagt, Paul, ich wollte dir schon immer mal einen reinschieben, ich habe da noch so was aus der Vergangenheit da. Dann denke ich, ach, Herbert ist ein ganz Lieber, weil ich sage, in der Körpergröße schlage ich zurück. Die Gedanken sind nicht frei, verstehst du? Die sind gefangen und viele von uns haben in ihren Gedanken Kopfkinos, die nicht einfach zu bewältigen sind. Die holen einen ein, selbst mitten in der Nacht. Und du sagst, die Gedanken sind frei. Ich denke jetzt an Hawaii und dabei denkst du an den Weltuntergang mit deinen Gedanken. Du kannst manche Sachen gar nicht abstellen. Selbst Gedanken sind nicht frei. Und wenn man dann so ein klein wenig weiterguckt, dann stellt man dann fest, wir sind auch gefangen in unsere naturwissenschaftlichen Phänomene. Also wenn ich jetzt ein 5-Kilo-Gewicht hätte und sage, stell mal deinen Fuß da drunter, ich lass mal los, dann wirst du ganz schnell über die Schwerkraft nachdenken. Mit 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat schlägt das Gewicht dann auf deinen dicken Zeh ein. Wir sind gebunden an die Schwerkraft. Wir sind gebunden an unser Sauerstoffgehalt, den wir in der Luft haben. Und einige sind auch daran gewöhnt, dass wir eben keine 50 Grad Celsius hier heute im Gottesdienst haben. Sonst würde der eine oder andere sich überlegen, ob er noch mal kommen würde. Also wir sind gar nicht so frei, wie wir das immer meinen. In den Naturgesetzen nicht. Oder auch, was die Rahmenbedingungen da sind. Ich weiß ja nicht, wie du geboren bist. Ob Männlein oder Weiblein oder ob du irgendwo nach der neuen Definition irgendwo mit 12 verschiedenen Graden dazwischen liegst. Aber ich weiß ganz genau, wie ich geboren bin. Ich weiß genau, wenn ich nackt vorm Spiegel stehe, wer ich bin. Da hatte ich keinen Einfluss drauf. Als junger Mann, so mit 18, 19, wie ich durch die Diskothek gegangen bin, um möglichst mir ein hübsches Mädel anzulachen, mit dem ich die Ehe möglichst dann zufrieden fast 50 Jahre leben kann, dann gehst du in die Diskothek und dann habe ich mir immer gewünscht, dass ich ein Mädchen bin. Weil ich war spindeldürr, jetzt habe ich ja gute 20, 25 Kilo mehr wie damals. Und dann habe ich da gesessen und habe mir die angesehen, die Mädels, und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt hingehe und sage, würden Sie mit mir mal tanzen? Man hat sich ja dann bestimmte Melodie ausgesucht. Und dann gehst du einmal hin und dann sagt das Mädchen, nee, mit so einer Dürren, lieber nicht. War in meinem Kopf. Also steht man da mit feuchten Händen und dann wäre ich durch ein Mädchen, dann kämen die und würden alle zu mir kommen und sagen, Paul, darf ich mit dir tanzen? Ach, war gut, dass meine Frau dann dazu kam. Da habe ich sie dann kennengelernt. Ist dann so, wir sind nicht frei, auch in dem, wie wir geboren werden. Du bist gefangen in deinem Körper. Ob du dürr bist oder dick, ob du inzwischen alt geworden bist oder nicht, du bist nicht frei. Du kannst nicht einfach aussteigen und sagen, ich möchte noch mal 20 sein und so verliebt wie damals, wenn du schon 90 bist. Das geht einfach nicht. Wir sind gebunden an ganz bestimmten Dingen und können nicht einfach so. Dann sind wir gebunden in unseren Lebensträumen. Manche wollen den eigenen Chef gerne mimen und träumen davon. Aber wenn sie dann Chef sind, dann wissen sie, die sind die Erfolgsleiter nach oben gegangen und wenn sie ganz oben angekommen sind, da war ein Schild, da steht dann Ende der Fahnenstange. Also ist oft so, unsere Träume, unsere Karriere. Oder was ich dann gesagt habe, das kam dann als Spruch sehr gut an. Manche meinen, wenn ich verheiratet bin, dann ist alles gut. Aber es gilt den Spruch, die Ehe ist wie eine belagerte Stadt. Die, die draußen sind, wollen rein und die drin sind, wollen raus. So ist das jedenfalls sehr häufig. Aus ganz vielen Gesprächen, die ich so habe, ist Ehe manchmal gar nicht so einfach. Da muss man weiter wachsen mit der Gnade Gottes. Aber dann kann Ehe ein Geschenk sein. Das ist das Einzige, was vom Paradies übrig geblieben ist für uns. Aber wir sind unfrei in dem, wie wir erzogen sind, wie wir leben und wie wir unterwegs sind. Und dann kommen die Bibelfesten noch dazu. Die sagen dann, wir sind Sklaven der Sünde. Wer sündigt, dass er geknechtet wird. Und dann lebt man dann so einen Freiheitstraum. Da wird doch wirklich die Freiheitsstatue von den Franzosen vor die Toren von New York gespendet. Und das ist die römische Göttin der Freiheit, die sie dort hingestellt haben. Das heißt, wenn du nach New York fährst und fährst an der Göttin vorbei, dann weißt du, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und du kannst überall gucken, es werden Symbole der Freiheit aufgebaut. Die Freiheitsstatue, die Libertas, das war die Freiheitsgöttin der Römer. Und wenn du als Sklave freigelassen worden bist, dann hast du dieser Göttin permanent Opfer gebracht. Ich bringe meinem Gott Opfer, der mich frei gemacht hat, und der heißt Jesus Christus. Also nach der Suche, wie ich aus dieser Gefangenschaft der Systeme rauskommen kann, ein paar Vorschläge. Der erste Vorschlag, wir müssen das System verändern. Das ist insbesondere sehr interessant. Zu Hitlers Zeit meinte man, wenn alle arisch sind, dann wird das tausendjährige Reich in Blüte kommen. Die Kommunisten hatten das, wenn wir dann endlich das geschafft haben, dass das Proletariat siegt, dann wird das heilige Land der Erde anbrechen. Und so selbst Sokrates, der in seiner Utopia geschrieben hat, wie das ideale System aussehen sollte, der kam ohne Sklaven nicht aus. Und manche meinen, ja, wenn wir alle gleich verteilt hätten, dann wäre das gut, dann wäre das wunderbar. Die Unfreiheit, wir müssen nur die Sklaverei beenden, dann geht's vorbei. Und viele, die momentan als Flüchtlinge nach Europa kommen, die träumen von der großen Freiheit und kommen hierher ins System und stellen fest, so frei ist es auch nicht. Dann kommt ihr mit einer anderen Hautfarbe her und dann kommen welche und sagen, die finden wir ganz komisch, die Hautfarbe, nur was weiß ist, das ist wirklich wertvoll. Dann kriegt man da noch einen mit, mit viel Chaos hier in diese Zeit gekommen. Und eigentlich, das hatte ich dann als kleine Sache da, 1700, vor den Toren von London, waren tausende Flüchtlingscamps aufgebaut. Von lauter Pfälzer Leuten, die durch die Hungersnot des 30-jährigen Kriegs durchgekommen waren, dann gab es Missernten und dann sind tausende auf das Gerücht gekommen, über London kann man nach USA ausreisen. Aber sie hatten nur ein One-Way-Ticket. Dann kamen sie dahin und dann tausende, da gibt es Zeichnungen davon, wie das gewesen, tausende Zelte vor den Toren von London. Und wenn du dann die Pressemitteilungen dann liest, dann denkst du, die kannst du eins zu eins heute umschreiben. Wir werden von den Pfälzern überrannt. Sie werden uns die guten Arbeitsplätze wegnehmen. Du kannst jede These von 1700 nachlesen. Das ist hochinteressant. Der Traum der Freiheit ist vor den Toren von London geendet. Aber ich habe gedacht, so ganz anders bin ich gar nicht. Ich renne oft rum und will frei sein und stelle dann fest, ich jage ihm nach und scheinbar schaffe ich es nicht. Aber wie alles Gute, da kann man ja in die Bibel reingucken und sehen, ob Gott uns da einen Ansatz gibt, wie wir frei sein können. Seid ihr noch scharf drauf oder wollt ihr selbst recherchieren? Ja, gut, jetzt muss man sehen, dass man die Runde einigermaßen kriegt. Wa? Jetzt habe ich eine lange Vorrede gehalten. Aber denk drüber nach, über deine Unfreiheiten, wie du gebunden bist. Und ich glaube auch manche Frommen, die sind ziemlich gebunden in all dem. Ich gebe euch da so ein Beispiel, eine Bibelstelle, die ich jetzt lese, die müsst ihr mir dann glauben, dass ich richtig lese, weil ich sie nicht oben anprojiziere. Da kommt nämlich Jesus zusammen mit einigen frommen Leuten. Und Jesus sprach zu ihnen, das waren die an ihn gläubig gewordene Juden. Ja, also das waren nicht welche so wie Pharisäer, die Römer weg und so weiter, sondern die glaubten an Jesus. Aaron, die wären für dich ein Geschenk gewesen. Gläubige Juden. Aber die kommen jetzt aus ihrem Blickwinkel zu ihm und sagen, die kommen zu ihm und reden mit ihm und dann sagt Jesus zu ihnen, in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jetzt kommt die Antwort. Das kriegen die Frommen gesagt. Da antworten sie ihm, wir sind Abrahams Nachkommen. Wir sind frei. Wir würden sagen, ich bin getauft. Der eine oder andere vielleicht sogar konfirmiert oder wenn du aus dem katholischen Hintergrund kommst, hast du die Firmung hinter dich gebracht. Aber wie hat mal jemand was gesagt, nur weil du in der Garage geboren bist, bist du noch lange kein Auto. Es ist einfach so, so einfach, wie wir unterwegs sind. Wir träumen von der großen Freiheit, wie wir mit unterwegs sind. Und dann klappt es vorne und hinten nicht. Und dann werden wir auf einmal gefangen in ein religiöses System und manchmal auch in ein charismatisch religiöses oder ein gut evangelikales. Dann musst du jeden Tag wenigstens 3 Kapitel der Bibel lesen, 3,5, damit du einmal im Jahr durch die Bibel kommst. Dann musst du ganz bestimmte Standards erfüllen, um wirklich dazu, und wenn du nicht die erfüllst, dann fällst du durchs Raster. Du brauchst bestimmte Gebetszeiten und so weiter und so weiter. Merkt ihr, wie wir manchmal auch gefangen sind unter einem frommen Leistungsdruck? Ich möchte, wie Paulus das sagt, dass ihr alle in Zungen redet. Das wäre was vorhin gewesen, wenn es einen richtigen Zungengesang durchgegangen wäre. Er möchte, dass wir alle prophetisch reden. Und dann stelle ich Menschen fest, die gut fromm sind, die mit dem Herrn Jesus unterwegs sind, die würden so gerne in neuen Sprachen beten. Und dann kommen sie immer bis zum gewissen Punkt und kriegen das nicht gebacken, dass ihre Zunge diese wunderbare Sprache spricht. Und da kann ich natürlich Druck ausüben und sagen, naja, gib mal acht, wir als Charismatiker, wenn du das nicht kannst, bist du nicht geistgetauft. Also der Weg zur Hölle ist schon gepflastert für dich. Ich würde das anders ausdrücken. Und dann kommt ein ganz bestimmter frommer Druck auf. Immer dann, wenn was besonders Geistliches passiert, dann denkst du, oh, ich bin minderwertig. Und spätestens dann fällst du aus allem Ruder raus, was Jesus sagt. Da gibt es wirklich Fromme, die sagen, ich sündige nicht mehr, seit ich wiedergeboren bin. Jonathan Paul, der große Pfingstprediger, hat das über 10 Jahre gelehrt, bis Gott ihn zur Buße geführt hat. Freiheit. Freiheit in Christus, wie sieht die denn dann aus? Wie geht es denn? Wie kann ich wirklich frei leben, auch wenn ich unter einem frommen Druck lebe? Ich habe mal wieder versagt, so kann ich nicht zu Jesus kommen. Wir haben auf der Zeltstadt, ich denke, mit 300 Leuten Abendmahl gefeiert. Dann stehen wir alle auf dem Platz um das große Lichtkreuz. Es ist schon dunkel. Wir dürften keine Lautsprecheranlage mehr haben, weil die Nachbarn sich so aufgeregt haben. Und dann sehe ich unsere Teen Challenge-Leute, die ich ermutigt habe, das Abendmahl auszuteilen. Die stehen dann da und sagen, dies ist mein Brot, mein Leib, gegeben für dich. Dies ist das Blut. Ich mache einen Bund mit dir. Die stehen da und dann kommen die in langen Schlangen an und stellen sich an. Und dann hast du die Gegenwart Gottes. Und dann bin ich nachher rumgegangen und habe mir die Leute angesehen und sagt, lauter Sünder, die da sind. Und selbst ihr, die ihr ausgeteilt habt, selbst ich, der große Rede geschwungen habe und das eingeleitet habe, ich sage, ich dürfte hier nicht stehen, wenn Jesus mich nicht in die Freiheit geführt hat. Nicht, dass ich alle Gebote gehalten habe, dass wir die Zeltstadt organisiert haben, dass ihr das Brot ausgeteilt habt und den Wein. Nein, weil seine Gegenwart da war. Aber wie oft laufen wir rum und sagen, so kann ich nicht zu ihm kommen. Und ich mag dieses Lied, ich komme, wie ich bin. Du starbst für mich, deswegen darf ich kommen. Jetzt antwortet Jesus aber, gebt acht. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Und ich habe gedacht, daraus nehme ich 4 Geheimnisse. Die müssten wir sich jetzt merken. Das erste Geheimnis, was ich daraus lese, wer mit Jesus unterwegs sein will, auch als Christ oder als Nichtchrist, der muss ins Mensch ärgere dich nicht einsteigen, muss sagen, auf der Reise, die ich hier, ich habe glaube ich mit einer 6 angefangen, nicht? Ja, fängt ja auch alles mit 6 an, ja? Damit kommst du ins Leben rein. Ob du willst oder nicht, das hat so angefangen. ob das jetzt unbedingt Liebe war oder nicht, aber der Flüssigkeitsaustausch, der hat funktioniert und Gott hat das Leben geschenkt. Jetzt bist du im Rennen, jetzt gehst du unterwegs, jetzt bist du da und gehst unterwegs und kannst während dieser Strecke verloren sein. Selbst wenn du sagst, du kommst bei Grün vorbei und findest dann jemand, der mit dir gehen will, das kann auch ein fieser Möb sein. Und der schmeißt dich in der nächsten Runde, wenn die Zahl richtig fällt, wenn die Umstände richtig sind, schmeißt er dich vom Spielfeld. Und dann kannst du verloren gehen bei dem Spiel. Wirst wieder rausgeworfen. Dann muss eine Wiedergeburt her, also 6 plus, was von oben kommt, aber das ist jetzt so nebenbei, so was spontan mir in den Kopf kommt. Dann bist du unterwegs. Und dann lese ich die wunderbaren Geschichten, auch für uns Fromme. Wenn du dich verstrickt hast in irgendwelchen frommen Sachen, dass du meinst, du musst diese Leistung bringen, um Gott zu gefallen. In früheren Tagen mussten die Frauen einen Knoten tragen, einen Pfingstknoten oder ein Halleluja-Schwungrad, wie man das genannt hat, oder wie auch immer. Es gibt noch andere Worte, die lasse ich jetzt lieber. Die mussten mit Rock unterwegs sein, weil Frauen durften ja keine Männerkleidung tragen, aber die hätten mit Hose kommen müssen, wenn sie das Wort richtig gelesen hätten. Und die Männer müssten in Kafka kommen. Dann sind auf einmal Kleidungsordnungen ganz wichtig, als wenn die was mit Heiligkeit zu tun hätten. Und da ist es wichtig für die Frommen und für die Heiden. Jesus macht sich auf und sucht das Suchbild Gottes. Und da müsst ihr diese Geschichten lesen. Da gibt es ja ein ganzes Kapitel, was da durchgeht, wo Jesus sagt, dass er den Enttäuschten nachgeht, den Gefangenen nachgeht, um sie zu befreien. In Lukas 4, Vers 18 sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, Menschen zu befreien. Und dann gehst du da durch und findest, dass Jesus dem verlorenen Schaf nachgeht, die Geschichte vom verlorenen Sohn wiedergibt, die Geschichte vom verlorenen Groschen. Ein ganzes Kapitel ist dem gewidmet, wo Jesus in Gleichnissen sagt, wie er sich aufmacht, zu finden, die irgendwo in der Weltgeschichte verloren gegangen sind. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei, man muss sich finden lassen. Das ist die einzige Sache. Und sagt, oh, ich bin nicht verloren, hast du schlechte Karten? Dann spielst du Verstecken. Ihr kennt das, was ein Skelett in der Garderobe ist. Man sagt, das ist eine Blondine, die beim Versteckenspielen gewonnen hat. Könnte auch brünett sein oder grauhaarig wie ich. Aber das sind ja die blöden Witze. Ja? Aber da steckt manchmal so viel Wahrheit drin. Und viele laufen durch diese Zeit, auch durch die christlichen Gemeinden hindurch und wissen nicht, dass Jesus sie eigentlich sucht und sagt, gib mal Acht, alles Fromme, was du an den Tag legst, ist nichts wert, wenn du nicht in meine Arme kommst. Man muss sich finden lassen. Mich bewegt eine Frau in dem Zusammenhang, da könnt ihr drüber nachdenken, Maria Magdalena. Die wird nur wenig genannt, aber von ihr wird in einem Satz gesagt, von ihr sind 7 Dämonen gewichen. Und ich habe mir immer überlegt, Jesus hat ja nie mit Menschen gesprochen, weswegen sie dämonisch belastet sind, wo das hergekommen ist, sondern er hat die einfach nur freigesetzt. Aber ich bin ja so, ich denke ja dann manchmal zwischen den Zeilen. Ich habe mir gedacht, vielleicht ein Dämon der Angst. In jungen Jahren haben wir eine Gondelfahrt gemacht, eine Exkursion gemacht mit der Uni in der Schweiz, oben ganz hoch auf den Berg, wo der James-Bond-Film gedreht worden ist. Und da wirst du eingeladen von der Firma, normal kostet das ein Vermögen, mit der Gondel da hochgehen. Und wir sind auf halber Strecke, unter dir etwa 500 Meter, die Steilwand auf der einen Seite und da. Und dann kamen Sturmböen. Und dann ging das hin und her in der Gondel. Die durfte nicht weiterfahren. Die stand dann, das schwankte hin und her. Und ich kann mich gut daran erinnern, hoffentlich hört mein Professor nicht zu, wie er in der Mitte an der Säule stand und sich festgehalten hat. Man konnte im Prinzip hier die weißen Flächen sehen. So hat er sich dran geklammert. Ich habe nach unten geguckt und sah, ist ideal. Jetzt kriegen wir auch noch Schaukelbewegung. Aber der hatte Angst. Die Säule hätte ihn nicht gerettet beim Aufschlag. Aber ich wusste, wenn es nach unten geht, ich weiß, wo ich bin. Er hat das nicht gemacht, das ist auch gut so. Aber versteht ihr, wir brauchen, dass wir von der Dämonie der Angst befreit werden. Wie viele haben Angst, wenn sie jetzt drüber nachdenken, was in den Krisensituationen dieser Welt passiert? Oh, Endzeit. Ja, Haupt heben und gucken, weil unsere Erlösung naht. Vielleicht war sie mit einem Einsamkeitsdämon belastet. Ich könnte so durchgehen. Fluchtgeist. Drogen. Vielleicht ein Lügendämon, dass sie sich was ständig eingeredet hat, was sie ist. Vielleicht ein Religionsgeist, ein Gewaltgeist, was auch immer. Resignation, das war dann der Strick, den man sich um den Hals bindet, mehr oder weniger deutlich. Manche machen es und manche schaffen noch, diese Selbstmordgedanken unter die Füße zu kriegen. Hier sagt Jesus den frommen Leuten, ich bin gekommen, um dich freizusetzen. Zweiter Teil, er befreit durch seine Wahrheit. Er deckt die Ursachen aus und befreit aus Ägypten. Der Herr sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Denk darüber nach. Wir hatten es gerade mit dem Danksagen. Vergiss nicht, was er dir getan hat. Wenn du wirklich mal wieder komplett daneben gelegen hast, wenn es wirklich nichts geklappt hat, dann kannst du zu ihm kommen und kannst sagen, hier bin ich. Ich komme, ich bin mal wieder umgefallen. Ich will das an einem Beispiel machen, das so wunderbar ist. Wir hatten einen Abend der Generationen da. Und wir hatten einen fantastischen Prediger aus Australien, der für die Kinder was gemacht hat. Und er hat ein Haus aufgebaut, um Leuten ein Zuhause zu geben, die nirgendwo mehr unterkommen können. Lebensgemeinschaft. Und unter anderem züchtet er Schweine und Hühner und so weiter. Und dann sagt er, dann hat er eine Menge Schweine gehabt. Er sagt, die sind momentan alle im Kühlschrank schon. Die haben seinen Garten umgegraben. Und dann war richtiger Mutter, war richtig geregnet und die sind dann so stecken geblieben und er dachte, die müssen jetzt in den Schweinestall, aber das ging so schlecht, weil der Weg drumherum noch matschiger war. Also hat er ein kleines Loch in den Hühnerstall geschnitten und die dann auf dem kurzen Weg in den Schweinestall gebracht. So, und jetzt macht er natürlich das Loch wieder zu vom Hühnerstall, damit der Fuchs da nicht reinkommt und steht da mit seinen Stiefeln bis hierhin richtig in dem schönen, gut riechenden Modell. Ihr könntet nachriechen, wenn ich das noch ein bisschen mehr beschreibe, nicht? Und dann sagt er, dann bückt er sich runter, er hat eine Mütze auf und ist feucht. Und dann bückt er sich runter und dann kommt er mit seiner feuchten Mütze an den Stromkreis, den er um den Hühnerstall gelegt hat, damit der Fuchs da nicht reinkommt. Und dann kriegt er so einen Schlag verpasst, dass er rückwärts nicht nur mit den Stiefeln, sondern komplett im Modell liegt. Wohlriechendes Deo. Und dann sagt er, dann bin ich aufgestanden und habe gedacht, und dann dachte er, das muss ich meiner Frau erzählen und ich bin auch so benommen und geht in die Küche und geht direkt ins Schlafzimmer und legt sich ins Ehebett. Sagt er, habe ich natürlich nicht gemacht, sondern ich habe mich erst geduscht. Aber der eine oder andere kriegt so einen Stromschlag und dann liegt er in der Scheiße. Und da meint er nur, wenn ich dann das Bett wechsle, ist alles vorbei. Nein, es geht erst unter die Dusche. Und da ist Jesus gekommen und hat gesagt, ich bin gekommen, dich zu befreien. Denn wen der Sohn Gottes frei macht, der ist recht frei. Auch von Schuldverschiebung, was andere gemacht haben. Was könnte passieren, wenn du heute entlastet würdest, Teil 2? Er ist gekommen, um dich frei zu machen aus der Gebundenheit. Teil 3, These, jetzt muss ich gucken in meinem Skript, wo ich das hinterlassen habe, das hatte ich auf. Er muss dich befreien, damit du frei in Freiheit leben kannst. Ist die eine Sache, wenn du befreit wirst, heute vielleicht nach Gebet und du kannst rausgehen und sagen, Halleluja, der hat mich frei gemacht, ich bin frei von meinen Ängsten. Ich sag dir was prophetisch, morgen am Tag steht der Angstdämon wieder vor deiner Tür und sagt, sag mal, wie geht's dir? Sagst, ach, heute war nicht so gut. Sag, okay, ich komme wieder zu dir, dann hast du wenigstens was, wo du dich drum sorgen kannst. Zack, ist er wieder da, bringt sich noch ein paar Freunde mit, so sagt es die Bibel. Das heißt, wenn er befreit hat, wenn er dich gefunden hat, er hat dich sauber gemacht, dass du in einem sauberen Ehebett schlafen kannst. Was für ein Bild, das kann man sich auch mitnehmen. In einem sauberen Ehebett schlafen kannst, obwohl du vorher in der Schweinescheiße gelegen hast. Dann kommt er und sagt, jetzt unter der Dusche. Und dann sagt er, mach das nächste Mal, gibst du Acht, wo der Stromschlag herkommt. Du gibst Acht, wo du hingehst. Du gibst Acht, was du mit deinem Leben machst. Dann sagst du, ja, habe ich ja versucht, aber ich habe das immer nicht geschafft. Sagt Jesus, ja, deswegen bin ich ja da. Ich bin mit dir alle Zeit, so hat er das gesagt, seinen Jüngern, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das sagt er ja nicht, damit du eine Knuddeleinheit beim Lobpreis kriegst, sondern damit du leben kannst im Alltag, wenn du heute nach Hause gehst und sagst, naja, und wenn morgen alles komisch ist, er ist da, kann ich dir sagen, ob du ihn fühlst oder nicht, er ist da. Weil er hat gesagt, er will bei dir sein alle Tage. Ich habe dich aus Ägypten geführt. Und das ist ja meine Lieblingsstelle, die ich habe. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott. Und da ist Herr groß geschrieben. Da stellt sich Gott vor, immer wenn in Luthertexten das groß geschrieben ist, dann steht da, ich bin der Gott, der für dich da war, wie du noch in der Sünde warst, wie du noch gebunden warst. Ich bin der Gott, der für dich da ist im Moment und der für dich auch morgen da sein wird, auch dann, wenn es in die Ewigkeit hineingeht. Ist das eine Botschaft? Das sagt er, ich bin dieser Gott und ich habe dich befreit. Und dann wird gesagt, deswegen wirst du nicht so doof sein, den gleichen Scheiß weiterzumachen. Das ist jetzt meine Rede, die ich da vielleicht so gesagt habe. Ihr könnt das streichen. Und wie sind wir oft so borniert? Jetzt habe ich schon wieder Mist gebaut. Jesus sagt, ja, ich kenne die Wiederholungstäter. Und doch habe ich dich lieb. Wenn du das nicht behältst, dass Jesus nicht nur dich sucht, dass er dich findet, dich sauber macht, sondern dass er auch gesagt hat, ich will bei dir sein, auch wenn du noch nicht mit deinen Gedanken so weit bist, dass die Gedanken wirklich frei bei mir unterwegs sein können. Und das Letzte, die liebe ich, diese Stelle. Da könnte ich jetzt noch eine Predigt drüber halten, aber das lasse ich jetzt. Der vierte Teil ist, er setzt dich frei zum Dienst für die Nachfolge. Er setzt dich frei für die Nachfolge, dass du nicht mehr für dich selbst lebst, sondern den Nächsten siehst. Ich habe dann abgeschlossen, glaube ich, habe die Geschichte von Bodelschwing, dem Ersten, erzählt hier. Wenn du nochmal hörst, nicht so schlimm. Er ist mit dem Dreitagekaiser zusammen unterrichtet worden, also obere politische Ebene der damaligen Zeit, 1800 und ein paar zerquetschte. Und er sollte Politkarriere machen und dazu gehörte das als erstes, dass er hier im Umland, im Oderbruch, die ganzen Leibeigenen besuchten, ob die gucken, ob die auch richtig arbeiten. Und in jeder Arbeiterhütte, wo er kam, war absolutes Chaos unterwegs. Da regierte der Schnaps, weil sie das Elend nicht mehr mit ansehen konnten. Und dann kommt er in eine Hütte rein, da war alles aufgeräumt, da war alles in Ordnung, die war sauber. Ich glaube, innere Sauberkeit lässt auch nach außen strahlen. Und dann fragt er diesen Mann, was ist mit dir los? Und dann macht er die Schublade auf und holt eine Bibel raus und sagt, Jesus hat mein Leben neu gemacht und er ist mein Herr und mein Hirte, er ist mein, mir wird nichts mangeln. Und da hat sich dieser große Bodelschwing bekehrt. Und dann ist er in die Schweiz gegangen. Ja, die Schweizer, ja, manche Sachen. Nicht nur Käse, die können auch andere gute Sachen. Ja, die sind gut mit dem Geld verdienen. Die machen ganz viele Löcher und verdienen damit. Mit nichts verdienen die was, ja. Der Schweizer Käse. Deswegen sind die da. Da kann man, na, Quatsch. Und dann macht er Bibelschule, ich glaube in Krishna sogar, und will dann nach Afrika und will als Missionar. Und damals haben die gesagt, das geht nicht, du musst hier bleiben. Und dann schicken sie ihn nach Paris. Und in Paris sammelt er die Kinder der ausgewanderten Deutschen, die als Flüchtlinge geflohen sind aus der Pfalz und Umgebung und haben die sich dort als BSR, als Straßenreiniger verdingt haben. Die Straßenreiniger-Kinder hat er gesammelt. Über 2000 sind zu ihm täglich gekommen und denen hat er das Evangelium geteilt. Und dann wird er von dort berufen in die Nähe von Bielefeld. Und er ist gerade da als Pastor und mit ihm war die Salbung Gottes, die Erweckung geht wieder los. Dann sterben ihm innerhalb von einem halben Jahr 3 Kinder und seine Frau. Und für alle die Kinder und seine Frau hat man auf seinem Friedhof einen Baum gepflanzt. Und eine Bank, dass er dort trauern konnte und ist dann hingegangen. Und dann wurde er ein Freund der Tippelbrüder, der Menschen, die in der Welt nichts gingen. Er war hochgradig engagiert beim Aufbau der Heilstätten, die dort waren, wo die Epileptiker da waren. Er hat eine Riesensache in Bethel aufgebaut, dort in Bielefeld, was bis heute blüht. Aber er war reich beschäftigt, Und jeder, der als Tippelbruder vorbeiging, mit dem ist eine Meile gegangen. Er hat in Norddeutschland das Moor gepachtet, damit Leute, die mit Drogen und Alkohol gefangen waren, dort arbeiten konnten und eine Tagesreise brauchten, bis sie zur nächsten Kneipe kamen. Er hat Dienste getan und in seinem hohen Alter hat er sich in den Reichstag wählen lassen, wie es darum ging, die Sozialgesetzgebung durchzusprechen, die Bismarck dann umgesetzt hat. Eine Stunde hat er dort eine feurige Rede gehalten und als Pastor hat er auch mit Amen abgeschlossen. Dieser Mann, von deren Sozialgesetzgebungsentwürfen, die er mitgetragen hat, leben wir heute teilweise noch. Das ist einer der Punkte, weswegen uns in Deutschland so gut geht, weil so ein Mann Gottes wirklich Jesus nachgefolgt ist. Er hat den Nächsten gesehen, den Nächsten entdeckt und auf seinem Grabstein, das ist für mich immer die Höhe, da habe ich noch ein Bild, da steht aus 2. Korinther steht ein Teil des Bibelvers drin, weil uns Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde. So, wenn du freigesetzt wirst von ihm, weil Jesus dich gefunden hat, weil Jesus mit dir unterwegs gegangen ist, weil er dir alle deine Sünden vergeben hat, weil er gesagt hat, hey, ich will bei dir sein, alle Tage bis an der Weltende, dann kommt er und sagt, jetzt komm und folge mir nach. Mein Joch ist leicht, das ist sanft, das ist kein Getrieben mehr. Du kannst den anderen entdecken und vielleicht darf ich auf meinem Grabstein auch diesen Bibelvers dann von ihm abkupfern. Weil mir Barmherzigkeit widerfahren ist, deswegen bin ich bisher nicht ausgebrannt. Deswegen habe ich immer noch eine Leidenschaft, mit Jesus unterwegs zu sein. Deswegen macht es mir so viel Freude und mich beschämt es zutiefst, dass ich mit euch, die ihr hier seid, unterwegs sein darf. Weil mir Barmherzigkeit widerfahren ist. Jesus hat mich gefunden. Er regeneriert mich, er ist mit mir alle Tage, er korrigiert mich. Und ich will das, dass er mich korrigiert. Er will mit mir unterwegs sein, er sagt, komm, folge mir nach. Und dann sind wir hier und sagen, okay, weil uns Barmherzigkeit widerfahren ist, deswegen stehst du hier. Wenn du sagst, ich bin noch gebunden in ganz viele Sachen, dann werden wir gleich noch eine Zeit haben, wo wir füreinander beten, bevor wir das Amen sprechen und den Schlusssegen. Zur Freiheit seid ihr berufen. Die frommen Juden damals gehen mit ihm in die Diskussion hinein und er sagt ihnen was ganz Einfaches. Er sagt ihm, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig frei und meine Jünger. Und diese Wahrheit und die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amen.